Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in.
Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
Das wird die kürzeste Aufnahme für mich.
Ja.
Find's auch noch nicht. Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Talk-Spezial. Und zwar waren wir auf der Gamescom 2023. An meiner Seite begrüße ich deswegen die Hanna. Grüß dich.
Hallöchen.
Der Robin ist da. Hi.
Ahoi zusammen.
Und der Dennis ist am Start.
Hallo.
So. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, waren wir auf der Gamescom und natürlich müssen wir drüber reden. Wir haben einiges im Gepäck. Natürlich haben wir uns sehr viele Präsentationen angesehen. Und gleichzeitig sind wir natürlich über die Messe geströmt. Also besser gesagt, wir sind uns irgendwie totgelaufen. Also wir haben am ersten Tag wieder richtig, richtig viele Kilometer hinter uns gebracht, um wirklich alles zu sehen. Das ging relativ schnell, glaube ich. Grundsätzlich können wir mal kurz die Rahmendaten sagen. 320.000 Besucher waren auf der diesjährigen Gamescom. Natürlich deutlich mehr als letztes Jahr.
Aber 270.000 oder so, ne?
Ja, 265 oder so, 270, genau, so um den Dreh.
Und vor Corona war es um die 370.000 oder so.
Ja, korrekt.
Ja. Das sind wir ja fast wieder so hoch.
Richtig, richtig. Also wir haben es, glaube ich, auch gemerkt, ne? Also, Hanna?
Ja.
Die Menschen.
Ja, gerade, Sebastian und ich waren jetzt 4 Jahre tatsächlich nicht da gewesen. Und irgendwie war es mittwochs mittags, fing es schon wieder an. Ach, es ist ja so wie vorher, ne? Vor Corona. Weil die ja quasi die Wildcard-Leute auch wieder schon ab mittwochs irgendwie, ich glaube, 13 Uhr rein durften. Mhm. Und Donnerstag haben wir uns dann in den Pressebereich verzogen, weil es einfach so voll war.
Was ich auch sehr interessant fand, weil mir kam es halt so vor, also wenn ich jetzt die Pressetage von diesem Jahr und letztes Jahr vergleiche, weil letztes Jahr war ja wirklich nicht so am Pressetag großartig von den Leuten.
Ja.
Und diesmal habe selbst ich gemerkt, wie voll die Hallen teilweise waren, wo man dann durchgelaufen ist, gerade im Nachmittagbereich.
So. Ja, genau.
Ja.
Also man merkt natürlich erstmal durch die Bahnproblematik, dass sie erst später gekommen sind. Das hat man irgendwie gemerkt, fand ich. Besonders ab Mittag.
Ja, und Schulferien, ne?
Und wegen Schulferien genau, da hat man auch...
Sind eben nicht, genau, keine Schulferien, so rum.
...gerne mal den Nachmittagsticket genommen. Und wir haben ja auch an dem Tag dann auch noch gehört, Freitagstickets, Samstagtickets waren ausverkauft. Aber der Rest ging noch. Also es war noch ein bisschen Kapazität da. Nicht komplett ausverkauft, wie wir es auch schon mal 2019 hatten. Das war ja Wochen davor schon alles ausverkauft. Das war schon echt krass. Wir haben aber dennoch nicht so ganz gut gerechnet, weil die Preise für den Eintritt, die waren ja schon gesalzen, ne, dieses Jahr. War schon mal was.
Ja, ja.
Und es sieht jetzt nicht so aus, als ob nächstes Jahr es wieder runtergehen würde. Im Gegenteil wahrscheinlich sogar. Man hat sogar
da kann
gesagt,
man nicht von ausgehen.
2024 möchte man die Halle 2 nochmal eine LAN-Party machen. Also sprich, da kommt noch mehr auf uns zu.
Ja, das kommt ja auch, ne? Ich glaube, im Frühjahr oder so.
Ja. Ja.
Kommt diese LAN-Part, ja.
Das soll dann auch mit der Gamescom irgendwie verbunden werden, wie auch immer. Gut, gehen wir mal in die Messe allgemein. Wir sind am ersten Tag natürlich sind wir die abgelaufen und wir haben natürlich auch relativ schnell sind wir durchgelaufen, um mal zu sehen, ne, wie groß ist sie jetzt wirklich. Es fehlten natürlich einige wichtige wie EA, wie Sony, wie CD Projekt Red. Die waren alle im Grunde am Rande da. Es wurde irgendwie noch mit Microsoft irgendwie verbunden, aber auch nicht so wirklich, fand ich persönlich. Also zu sehen war da eigentlich wenig. Und man merkte schon die Lücken, oder Dennis?
Ja, definitiv. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, als ob wir mehr generell mehr Entertainment hatten als Gaming.
Ja. Vollkommen richtig.
Und gerade wenn die Hallen ja noch leerer sind, man da durchläuft, es waren so viele, wie du schon sagtest, so viele Lücken da gewesen. Das Einzige, was halt noch richtig groß war, war halt Microsoft an sich gewesen und Level Infinite. Mhm. Die waren auch noch einigermaßen groß. Aber sonst war das alles so kleine aufgeteilte, ja, was heißt klein, so zwischen mittel und klein aufgeteilte Bereiche mit sehr vielen Lücken dahin, dazwischen und ja, das war halt in jeder Halle so gewesen. Wobei, ich glaube, eine Halle war gefühlt sogar noch leerer gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war.
Aber bestimmt nicht die Netflix-Halle. Die war gut besucht.
Ja, die Netflix-Halle war aber auch ein bisschen speziell. Bei Netflix hat ja auch wieder sehr viel eingenommen. Ne? Die haben ja wirklich, die haben ja Witcher gezeigt, die haben Stranger Things gezeigt und alles Mögliche. Mhm. Oh, aber was man halt an Netflix halt gut, also das fand ich gut, Zuckerwatte und so, die man mal eben so kriegt.
Genau. Das ist Pizza.
Genau.
Ja. Das ist Pizza.
Also, die wissen immer noch, was lockt, ne? Also wenn man Nahrung hat, dann lockt das ja total. Also dagegen habe ich diese Disney-Werbung hier im Hintergrund gesehen und da war gar keiner irgendwie und alle sahen dann doch bei Netflix, ne?
Ja.
Ja, war schon faszinierend. Und auch ein großer Stand, muss man einfach so sagen. Also da war jetzt nochmal deutlich größer als so die Jahre vorher.
Ja, wobei ich aber auch ehrlich sein muss, wenn ich jetzt alleine da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht Richtung Netflix gelaufen. So hätte das wahrscheinlich alles nicht mitbekommen.
Ja, es ist auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Netflix wird ja auch demnächst irgendwelche Spiele haben, aber sie haben ja gar keine Spiele gebracht. Also sie haben ja nichts gezeigt von Spielen. Sie haben einfach ihre Franchise-Geschichten gebracht, die man kennt. Squid Game, Witcher, Wednesday, ja? Und natürlich die üblichen Stranger Things Sachen. Und da denkt man so, ja, eigentlich, wie du schon sagtest, Dennis, es geht mehr in Richtung Entertainment. Sie waren ja zwar schon öfters da, aber irgendwie wird das auch immer gefühlt jedes Jahr größer, um zu zeigen, Leute, neben Gaming haben wir hier große, geile Serienfilme.
Ja, wobei die Verbindung ist ja schon da. Zum einen die neue Serie von Zack Snyder, das haben sie auch auf der Opening Night gezeigt. Ja. Die soll ja nächstes, also Rebel Moon heißt sie, die soll ja nächstes Jahr auch ein Videospiel wohl, oder nächstes Jahr, weil also sie soll auf jeden Fall ein Videospiel kriegen dazu, ne?
Ich weiß aber dafür.
Good Witcher gibt's auch als Videospiel. Also ich sehe schon die Connection so ein bisschen zwischen Gaming und Netflix. Also.
Das fand ich übrigens ein bisschen schade, und zwar zu Rebel Moon war viel zu wenig gewesen.
Ja, das war ja wie weltexklusiv.
Genau, du hast Rebel Moon, hast du nur diesen einen Gang gehabt, wo du halt die Outfits der Charaktere gesehen hast und wie die Namen noch heißen. Aber dafür, dass das halt in der Opening Night so groß rausgetönt worden ist, ja hier mit Zack Snyder und er macht jetzt Rebel Moon Part 1 und 2 und es kommt ein Videospiel, war mal das echt zu wenig davon, was zu zeigen. Weil da waren gerade Stranger Things und Wednesday und Witcher so die haben eher herausgestochen sind.
Ja.
Also ich habe ja jetzt ein paar Zusammenfassungen von der Opening Night gesehen und interessanterweise alle Gaming-Medien irgendwie, und ja, da wird Rebel Moon angekündigt, aber das ist ja eigentlich gar nicht Gaming, deswegen gehen wir weiter. Das ist so ungefähr ausgelassen quasi. Und ich kann es auch verstehen, weil klar ist da irgendwo ein Zusammenhang oder so, aber er wirkt gerade sehr, sehr ja, war irgendwie so gefühlt, dieses Netflix war so präsent, dass das irgendwie ja ins Auge fiel und irgendwie doch die Messe mit geprägt hat. Guck mal, wir reden jetzt auch schon über Minuten über hier, über Netflix, über was überhaupt nicht zu Gaming eigentlich im eigentlichen Sinne passt.
Ich glaube, wenn man so nur jetzt auf das reine Gaming geht, und da muss ich tatsächlich mal sagen, so reines Gaming war für mich die Indie-Halle.
Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Die hat gestrotzt vor Gaming, weil an jeder Station wirklich man das Spiel ausprobieren konnte, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Und die Entwickler waren dabei, ne, die wirklich freudestrahlend daneben ihr Werk präsentieren möchten und auch zu den Fragen irgendwie dastehen. Also, das ist wirklich bemerkenswert. Also, das zieht auch das Publikum mittlerweile an. Also, die Jahre zuvor, ja, wissen wir noch, Indie, das wurde ein bisschen verschmäht noch ein bisschen. Mhm. Und das wird immer mehr im Fokus, weil man nicht umsonst, auch wenn man spielt, konnte man sozusagen kostenlos Getränke abstauben. Das haben wir auch nicht am Anfang gecheckt, ne?
In der Indie-Halle meinst du jetzt?
Ja, in der Indie-Halle, genau.
Achso, ja, da gab's auch kostenlose Getränke, ja.
Genau, ja. Das ist natürlich
ja,
auch
aber auch an sich ist das halt immer so ein Ort, wo man halt auch einfach mal wirklich spielen kann und auch drankommt direkt.
Ja.
So, also wenn man sich diese großen Warteschlangen bei diesen Blockbustern anguckt,
und man nur teilweise Videos sieht,
attraktiver wird. Ja, genau.
Da ist jetzt auch die Frage, was ist jetzt da richtig Blockbuster?
Ja.
Sagen wir mal Starfield.
In Anführungsstrichen.
Jetzt, muss man jetzt einfach so sagen. Jetzt sag nicht außer Starfield. Wir reden
Payday gleich und so.
So. Ja, Payday konntest du ja wenigstens spielen. Starfield hast du wirklich dein Video gesehen und fertig. Ne? Und es gab sicherlich den einen oder anderen, wo man auch jetzt nur ein Video gesehen hätte, wir ja auch jetzt nicht mehr reingegangen sind. Aber das siehst du ja auch von außen nicht. Ne? Du stehst da 20 Minuten an, gehst rein und denkst, oh scheiße, ist doch nur ein Video. Ja. Ne? Kannst ja doch nicht anspielen. Und das ist ein bisschen traurig, finde ich auch. Dieser Trend, der setzt sich immer weiter fort. Ne?
Ja, generell so, weiß nicht, ich würde sagen, das war für mich so die Gamescom, die rein von den durchgehen und was da so alles war, so für mich mit am enttäuschendsten war, persönlich.
Ja, generell von dem Line-Up meinst du jetzt, ne?
Ja, auch von dem Line-Up. Also generell, es war nicht so viel Großartiges. Das Line-Up war so, irgendwas hat da gefehlt, was halt sonst immer da war.
Ja, wir hatten natürlich viel, viel mehr Blockbuster. Wie du schon sagtest, ne, sag mir was neben Starfield. Da wird es jetzt schon schwierig, ne? Also wir könnten jetzt sagen Payday. Wir könnten jetzt natürlich zu Nintendo sagen Pikmin, aber das ist ja auch schon draußen. Dann wird es schon schwierig, glaube ich. Also ein Stalker 2 oder so ist für mich kein Highlight oder so. Was mir persönlich als Trend wieder richtig aufgefallen ist, war Prügelspiele, ne? Mortal Kombat 1, Tekken 8, Street Fighter 6, alles da.
Ja, das stimmt. Da hatten wir uns ja auch auf dem Weg dahin ja schon unterhalten, glaube ich.
Ja.
Kurz, das ja schon alleine die Opening Live, die hat, weiß nicht, die vor Pre-Show eine Stunde Tekken gezeigt. Also
vor Pre-Show eine Stunde Tekken, das war ja der Hammer.
Ich kann es nicht mehr sehen.
Das war nach einer halben Stunde schon anstrengend gewesen. Aber das ist absolut richtig, dass du sagst, also grundsätzlich Beat'em-up-Spiele waren oder sind dieses Jahr tatsächlich sehr in den Vordergrund gerückt. Mhm. Was ich jetzt aber auch nicht schlecht finde, weil du hast immer ein Jahr Action-Spiele, ein Jahr Souls-Spiele, ein Jahr Beat'em-ups, ein Jahr RPGs. Haben wir ja eigentlich auch dieses Jahr RPGs, ne? Also wenn ich jetzt an Hogwarts denke, Zelda und jetzt Baldur's Gate zum Beispiel.
Ja.
Ja, aber.
Okay, aber bis auf Zelda war jetzt auch nichts auf dem Messe.
Das ist absolut richtig.
Ja. Also klar, Zelda, das hat eben Nintendo da nochmal ordentlich präsentiert, das ist klar. Mussten sie ja auch, ne? Payday 3 war, glaube ich, der große Abräumer, fand ich jetzt so. Einmal nicht nur von den Awards, sondern auch in Sachen Publikumsnähe, ne? Da wusste man, da konnte man spielen. Da sind sie alle reingestürmt und das hat sicherlich auch den einen oder anderen überrascht. Wir haben ja auch die Beta gespielt. Das ist schon ganz cool gewesen, sicherlich, als gemeinsames Projekt zu erfahren, wie das so ist, ne? Ja. Aber ansonsten, wenig Highlights, haben wir schon drüber gesprochen. Ob man jetzt erwähnten Total War Pharao, da möchte ich mich gerne zu Hause ein bisschen drauf konzentrieren und nicht auf der Messe.
Ja.
Man konnte jetzt zum Beispiel Prince of Persia bei Nintendo noch anzocken, aber gut. Ja, ne? Muss das sein. Lords of the Fallen sollen einen ganz guten Eindruck gemacht haben. Endless Dungeon.
Oder Wukong.
Wukong, das war
aber auch eine lange Schlange.
Das war auch, stimmt.
Stimmt.
Ja, The Crew Motorfest für alle Rennsport-Fans natürlich. Ja,
ist
oder
das Mirage?
Ja, Mirage war gar nicht so präsent. Ne, Jade war irgendwie mehr präsent, ne, bei Level Infinite, ne?
Das war sehr interessant. Was ich auch sehr interessant fand, ist
der Mobile-Titel mehr präsent war als das eigentlich nächste Main-Game.
Hammer, ne?
Das ist traurig.
Ja. Jetzt könnte man ja auch sagen, CD Projekt Red war ja auch nicht da, trotzdem war irgendwie Cyberpunk, Phantom Liberty bei Microsoft, ne?
Das habe ich da irgendwie gesucht, aber irgendwie nicht gefunden, aber ich mein Kopf ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte,
versteckt.
Die wären da.
Okay. Ja, versteckt. Genau wie Stalker 2 auch ein bisschen versteckter war, ne? Also, ja, genau. Ja, also wir sind alle nicht sehr begeistert gewesen. Lohnt es sich jetzt erstmal für einen Besuchereintritt? Jetzt ist die Frage, was möchte man als Besucher? Ne? Wenn man jetzt sagt, man möchte das Feeling, man möchte Entertainment, man möchte vielleicht seinen Influencer-Star treffen, ja, dann funktioniert das gut, denke ich mal. Für alle, die anspielen möchten, neue Spiele, selbst ein neues EAFC, wir haben auch auf der Messe nochmal gesprochen, das ist ein neuer Titel, sie wollen was anderes erreichen, warum wird das nicht präsentiert? EA sitzt um der Ecke.
Ja,
das,
selber schuld.
Das war eher nicht gegeben, muss man einfach ganz klar sagen. Man hätte vielleicht die Chance, ein oder zwei Spiele zu spielen. Wer auf Indie geht, natürlich ein bisschen mehr. Aber die ganzen Schlangen, ich weiß es nicht. Und Mortal Kombat 1 anzuspielen, extra, will man auch nicht unbedingt, oder?
Ich finde so Beat'em'up, sich dafür anzustellen, weiß ich nicht.
Ja. Ja, und dann ist die Frage, für welchen Titel habt ihr euch da draußen eingestellt, wenn ihr auf der Messe wart? Das würden wir gerne mal erfahren, wenn ihr das mal uns schreibt, dann gerne. Wir sind da echt gespannt auf eure Antworten, weil ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Also für uns waren einfach zu wenig Highlights jetzt in dem Sinne. Ne? Ihr werdet gleich sehen, wo wir noch waren. Das waren eher kleinere Titel, aber teilweise auch ganz interessante Titel. Die möchten wir euch mal vorstellen. Ne?
Genau.
So, es wird jetzt ein bisschen entertainmentmäßiger, wahrscheinlich die Zukunft auch. Sie möchten gerne breiter sich aufstellen bei der Messe. Ist das der richtige Weg, um vielleicht eine Pleite wie E3 zu vermeiden, Dennis?
Boah, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Ich kann das tatsächlich nicht einschätzen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja. Soll man demnächst dann den Titel ändern in Entertainment kommen?
Also Entertainment Con ist natürlich ein sehr passender Titel. Und wenn es auch mehr in den Entertainment-Bereich geht, ist es ja auch schon gar keine Gamescom mehr.
Ja.
Weil, warum gehe ich denn da hin? Ich will halt die neuesten, es ist eine Spielemesse, keine Entertainment-Messe. Auch wenn, ja, man kann jetzt sagen, Gaming ist auch Entertainment. Stimmt ja auch irgendwo, aber weiß ich nicht. Was halt so Netflix dabei und das, ja, es ist Netflix. Du hast einen 9-Gag.
Hä? Ja. Wobei der Trend ja tatsächlich, man muss sich halt verändern, ne? Man muss mit der Zeit gehen und die Zeit von so großen Fachmessen, sag ich mal, wo jetzt hauptsächlich irgendwie Fachbesucher kommen, ist halt irgendwie, da hat man ja in der E3 gesehen, ist irgendwie vorbei, so, ne? Vielleicht auch so ein bisschen durch Corona haben die ganzen Firmen halt gesehen, ach, wir erreichen ja viel mehr Leute, wenn wir irgendwie einen coolen Stream machen oder hier auf den Game Awards hier unser Spiel präsentieren, anstatt teure Messestände zu finanzieren. Und da muss man ja ein bisschen gucken, wie man jetzt irgendwie sich anpasst, auch an das sich verändernde Konsumverhalten. Und wenn es eben so ist, dass die jungen Leute dahin gehen, um sich quasi zu treffen, so irgendwie jetzt mit, sei es mit den Influencer-Stars oder irgendwie mit Freunden aus der ganzen Welt, so die, wo man ein gemeinsames Hobby teilt. Ja. Es wird sich dann vielleicht einfach nur das Publikum ein bisschen ändern. Auf lange Sicht jetzt.
Ja,
schade. Und dann muss man selber halt wissen, will ich denn da jetzt noch hin, wenn es mehr nur so ums Entertainment geht? Ja, muss man ja abwarten, ne? Die nächsten Jahre so.
Ich kann mir so sogar vorstellen, wenn die das so umsetzen und den Leuten das so auffällt, hör mal, hier fehlt ja irgendwas. Dass es tatsächlich auch ein bisschen weniger Publikum sein wird, eventuell. Oder halt, wie du schon sagst, halt ein ganz anderes Publikum.
Was ich aber persönlich halt, wie ich schon sagte, sehr schade finde, weil die Gamescom ist für mich eine Spielemesse und keine Entertainment-Messe mit den großen Namen wie Netflix und Nine Gag, auch wenn es schön ist, wenn man
ja. mal sieht. Ne? Ja.
Wisst ihr, welchen Namen ich jetzt so ein bisschen vermisst habe? Letztes Jahr wurde damit noch so extrem geworben, das nannte man Hybridmesse.
Stimmt.
Jetzt ist es irgendwie in den Köpfen automatisch drin, würde ich jetzt mal sagen, weil man hat ja immer die Möglichkeit zuzuschalten, ob es per Twitch ist, per YouTube oder etc. Da gibt's ja Möglichkeiten on mass, aber es war letztes Jahr so präsent, dieses Hybrid. Ihr müsst nicht unbedingt kommen. Ne, wenn ihr dann lieber zu Hause bleibt, dann bleibt zu Hause und ihr könnt alles verfolgen. Ich glaube, das ist schon in den Köpfen alle so drin. Also das wurde jetzt in den letzten Jahren extrem, natürlich durch die Pandemie nochmal vorangetrieben. Aber es ist natürlich kosteneffizient. Ne? Also ich kann die Leute vorne begeistern und gleichzeitig Millionen nochmal zusätzlich in der Welt erreichen.
Ja.
Für alle diejenigen, die nicht kommen möchten. Und ich glaube, dass das Konzept wird sich weiter ausweiten. Definitiv. Und zusammen natürlich mit diesen normalen Shows, die die einzelnen Entwickler ja eh haben. Ja. Und das ist immer, glaube ich, das Problem. Ne? Also jeder hat seine eigene Show, jeder hat seine eigene Plattform, jeder macht sein eigenes Süppchen und man hatte eigentlich diese Gamescom, wo alles zusammenkommt. Und ich glaube, dieses Gefühl wird immer weniger werden.
Vor allen Dingen, du hast ja, wie du schon sagst, du hast ja so die einzelnen Präsentationen von den ganzen Publishern, wie zum Beispiel Sony mit ihrem State of Play oder halt die Microsoft Show, die ja auch zu eigentlichen E3-Zeiten noch laufen, wo keine E3 ist. Und dann kommt so ein Sinn, du hast die Tokyo Game Show, die von dem, was man ja eigentlich hört, tatsächlich mehr Gaming ist, als jetzt wahrscheinlich die Gamescom gefühlt.
Ja.
Weil die bleibt sich treu und nicht hundertprozentig, Sony ist da.
Das ist richtig. Weil sie wahrscheinlich auch vor der Haustür ist.
Das ist nämlich genau das Ding. Du hast die Gamescom, die im August ist, dann hast du die Tokyo Game Show, die genau einen Monat später ist.
Also denkst du einfach, dass es einfach der falsche Zeitpunkt ist?
Ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach zu früh. So. Oder zu eng beieinander.
Okay, aber.
Innerhalb von 3 Monaten hast du 3 Messen.
Ja.
Du hast E3, du hast die Gamescom, du hast die Tokyo Game Show.
Ich glaube, E3 können wir erstmal streichen, aber ja, hast recht.
Ja, E3 kann man streichen, aber dennoch bringen dann die Publisher ja alle ihre ganzen Videos etc., Streams ja zur E3-Zeit raus. Es ist meistens Anfang Juni.
Ja, obwohl, wenn man jetzt wirklich von dem Release-Kalender ausgeht, dann wird man sagen, im September, Oktober, November kommen die meisten Spiele auf den Markt. Weil man das Weihnachtsgeschäft dann mitnimmt. Ne?
Das ist richtig.
Ja. Deswegen ist die Tokyo Game Show sehr, sehr ideal bis jetzt, muss man einfach so sagen. Und danach kommt ja dann die Game Awards, die ja im Dezember dann wieder da sind, wo Keely wirklich dann wieder grüßt. Und irgendwie das schafft, was die Messen sonst geschaffen haben. Weißt du? Alle Spiele irgendwie zusammenzutreiben und daraus nochmal ein Fest zu machen, aber jetzt nur noch virtuell. Und ich befürchte, dass diese Gedanke auf den Messen immer weniger präsent wird in Zukunft. Und das ist traurig.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Das sind wir so traurig.
Ja.
Jetzt müssen wir aber irgendwie rübergehen zu unseren Spielen. Also, wir waren natürlich an einigen Ständen darunter. Natürlich auch ein langer Titel, wo ich bitte eure Hilfe brauche. Und zwar Robin und Dennis, die mit dabei waren. Und die Rede ist jetzt von, ich muss eben einatmen, Naruto and Boruto Ultimate Ninja Storm Connections von Bandai Namco. Habe ich das richtig ausgesprochen erstmal?
Ja, aber das ist kein End. Das ist nur ein X zwischen.
Yes.
Das ist kein nur End.
X. X. Also, das heißt ja eigentlich Naruto Cross Boruto. So.
Cross, yes. Okay. Gut. Es handelt sich um ein Prügelspiel. Kann man so viel sagen? Soll dieses Jahr noch kommen oder ihr habt da bestimmt bessere Informationen?
November, Oktober, eins von beiden, glaube ich. November. Also ja, dieses Jahr auf jeden Fall.
Genau.
Gut. Und was könnte man da jetzt erleben in Halle 6?
Naja, im Grunde das gleiche wie bei den anderen Teilen, nur mit neuen Charakteren und Umgebungen vielleicht.
Ja.
Also sprich, wie du schon sagtest, das ist halt ein Prügelspiel, genau. Wer die Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Reihe kennt, ich glaube, so hieß sie damals noch, der wird mit dem Spiel jetzt halt auch was anfangen können, wo du einfach die ganzen Charaktere aus den Spielen hast. Es gibt ja noch einen Nachfolger von Naruto, Boruto. Dazu gab es noch kein, ja, ich möchte nicht sagen, richtiges Spiel. Es gibt ja auch Naruto to Boruto Ninja Striker, glaube ich, was da ein bisschen anders ist. Aber es gab jetzt noch kein reines Beat'em oder simples Beat'em-up von der Reihe selber, was dann jetzt mit Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections dann endlich da sein wird.
Gut. Und welchen Eindruck hattet ihr denn, Dennis? Sag mal, wie gefällt es dir gefallen, die kleine Demo?
Also der Eindruck, der bleibt eigentlich bestimmt von dem, was man halt schon kennt. Wie Robin schon sagte, es ist quasi das, was wir schon mal hatten. So, also mit den Vorgängern, nur halt mit mehr Charakteren und Stages. Und der Eindruck ist nach wie vor halt gut. Also ich freue mich sehr drauf, tatsächlich.
Okay. Aber grundsätzlich, ich sag mal, Prügelspiele, da kann man immer schlecht was zu sagen, oder?
Also, ja, also es ist ja nicht vergleichbar mit einem Tekken oder sowas, ne? Weil das hier ist ja schon dumpfes Button-Smashen teilweise, ne? Es ist ja nicht so, dass du auf jeder Taste anderen Angriffsmoves hast. Nee, du hast ja, glaube ich, nur primär die Kreistaste. Mit der schlägst du hauptsächlich zu. Dann hast du noch Viereck für den Fernkampf. Mit Dreieck kannst du dann noch irgendwelche Chakra-Angriffe starten. Also es ist halt nicht komplex, es ist sehr simpel.
Sehr simples genau. Button-Smashing.
Eine Sache würde ich dir auch gerne noch dazu sagen zu Naruto, was halt für mich sehr überraschend kam. Und zwar soll die Release-Version ja komplett deutsche Synchro bieten. Was halt sonst gar nicht existiert, gerade im Anime-Genre. Und da bin ich mal sehr, sehr drauf gespannt. Und die konnten wir leider nicht auf Gamescom hören, weil wir leider nur vor einer englischen Version standen.
Und ich hatte jetzt ja ein richtiger Griff ins Klo, wenn es nicht mal dann die Originalsprecher wären.
Ja, es sind die, aber die Originalsprecher, soweit ich gelesen habe.
Ja, okay.
Also ich kenne jetzt nicht die originalen Naruto Folgen in dem deutschen Bereich so. Ne, ich habe halt nur an den Kommentaren halt gelesen, dass es wohl angeblich die Originalsprecher sind und ich glaube, Bandai Namco hat das auch so kommuniziert. Aber im Endeffekt, ich glaube, wenn das rauskommt, du wirst ja eher sagen können, ob die original sind oder halt neu oder.
Keine Ahnung, ich kenne es auf Japanisch, von daher.
Achso,
ja, so, Animes gucke ich auf Japanisch, auf Deutsch ist das alles schwierig.
Ja, ich bin deswegen auch gespannt, weil ein Prügelspiel mit deutscher Sprachausgabe im Anime-Bereich finde ich auch ein bisschen
ungewöhnlich auf jeden Fall.
Genau, deswegen, wir warten mal ab, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Sehr schön. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Es ist jetzt ein bisschen, ja, Prügelspiel, ja, aber es ist auch gleich ein Action-Rollenspiel. Grand Blue Fantasy Relink. Und das hat der Robin auch sich angesehen. Cygames ist der Entwickler und Platinum Games, die man auch kennt, ne?
Ja, also ich warte schon sehr, sehr lange auf das Spiel. Ich glaube, hier im Westen ist Grand Blue Fantasy auch nicht wirklich bekannt. Es ist halt in Amerika auf jeden Fall mehr bekannt, in japanischen oder asiatischen Bereich mehr. Das ist nämlich halt ein Mobile-Titel. Und ich würde es mal ein typisches Gacha-Spiel sagen.
Mhm.
Was hier einfach nicht veröffentlicht wird. Und Relink wird halt das erste das zweite Konsolenspielen sein in diesem Universum. Es gibt ja schon Granblue Fantasy Versus, was auch wieder ein Prügelspiel ist. Das gibt's, glaube ich, auch, gab's eine Zeit lang im PS Plus auf jeden Fall. Aber es gab jetzt dieses Actionspiel, das war jetzt sehr lange ruhig drum gewesen und ist jetzt vor einem Monat, glaube ich, oder vor zwei, so zur Sommerzeit, einmal wieder aufgetaucht. Und dass es jetzt sogar schon ein Spiel war, hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und es ist halt ein Action-RPG auf jeden Fall, wo wir halt verschiedene Charaktere zur Auswahl haben, die sich natürlich alle anders steuern. Ich konnte jetzt von der Zeit her leider nur einen Charakter spielen, weil die Demo halt doch schon circa eine halbe Stunde ging. Und ja, es ist halt nichts, ich will nicht sagen nichts Besonderes, aber es sticht jetzt vom Gameplay nichts Besonderes hervor. Es sieht super aus, es spielt sich einfach, ja, und es ist cool, so ein Spiel nicht mal hier zu spielen. Also, was heißt so ein Spiel? Dieses Universum endlich hier zu haben.
Mhm.
War Echtzeit unterwegs, wir sind nicht alleine, wir haben glaube ich, 3 Begleitpersonen mit dabei gehabt, die man ins Zoo nicht selber aussuchen konnte. Ich bin mir sicher, im Endspiel wird das machbar sein. Und du kämpfst dich halt durch kleinere Gegnerhorden durch. Also jetzt noch nicht so Dynasty Warrior-mäßig, schon viel dezenter. Und am Ende des Dungeons wartet quasi immer ein Boss, den man dann besiegen muss. Zumindest war jetzt so die Demo aufgebaut. Sprich, wir hatten ein kleines Level, man schnetzte sich durch einzelne Areale durch und am Ende wartete ein Boss, der durch verschiedene Phasen ging. Und ja.
Ja, das reicht uns, denke ich mal, für den Ersteindruck. Und gerade die Fans aus dieser Szene werden da sicherlich begeistert sein, dass dieses asiatische Spiele auch wieder mal zu uns kommt. Ne? Du ja, ja auch, ne?
Ja.
Okay, und dann gehen wir nochmal zu einem ganz anderen Spiel aus dem Hause Square Enix. Gibt's ja das neue Form Stars, was ich immer mit Splatoon gerne vergleiche. Allerdings soll es ja doch ein bisschen anders sein, Robin, ne?
Ja, auf den ersten Blick denken wir halt alle, okay, es ist halt Splatoon nur aus dem Hause Square Enix. Ja, aber irgendwie doch nicht. Wir spielen hier mit Seife. Oder wir kämpfen mit Seife, besser gesagt. Es wird verschiedene Modi haben. Ich konnte jetzt den Smash the Star Modi ausprobieren. War anfangs erstmal so ein Team-Deathmatch, beziehungsweise man musste 7 Kills hinbekommen. Mhm. Also das gesamte Team. Und dann wurde der beste Spieler zum Star befördert. Und da musste man eigentlich nur noch diesen Star ausschalten. Der Star allerdings hatte dann bessere Nachladezeiten, seine Fähigkeiten waren schneller da, er war also ein bisschen stärker geworden.
Ja.
Wie ist es allgemein? Es ist im Grunde ein Third-Person-Shooter. Sprich, wir haben alle verschiedene Waffen, wir haben verschiedene Charaktere, wo sich auch jeder definitiv anders spielt. Ich konnte jetzt, glaube ich, zu 5 Charaktere spielen. Ich hatte einmal einen Sniper dabei, eine mit einem Raketenwerfer, ein einfaches Gewehr und ich glaube noch eine Schrotflinte. Und die alle schießen auf jeden Fall mit Seife. Und ein Raketenwerfer hat natürlich einen größeren Einschlagradius, darf aber nicht so eine größere Distanz. Der Sniper hingegen hatte eine größere Reichweite, aber halt nicht viel Bereichsschaden, sage ich jetzt mal. Weil darauf kommt es im Grunde noch an. Wir müssen immer noch viel mit Seife bedecken. Aber umso schneller können wir uns bewegen. Auf der eigenen Seife sind wir halt schneller unterwegs, auf der gegnerischen Seife langsamer. Dann müssen wir die Gegner quasi mit Seife vollschießen. Die haben dann gerade so einen Lebensbalken, wenn der halt bei 0 ist, dann sind die vollständig mit Seife bedeckt. Und dann müssen wir einfach durch die hindurchrutschen, dann sind die besiegt. Das gleiche können wir auch bei unseren Teamkameraden machen, wenn die also voll mit Seife sind, rutschen wir auch mal durch die hindurch, dann sind die wieder befreit. Und so geht das halt die ganze Zeit, bis man am Ende halt 7 Kills voll hat. Dann kümmert man sich um den Star des gegnerischen Teams. Und das ist quasi Smash the Star. Es wird noch weitere Modi geben, genauso wie es auch noch weitere Charaktere geben wird. Und ja, es ist auf jeden Fall schon einzigartiger als jetzt, oder es ist anders als Splatoon. Während wir bei Splatoon ja nur Tinte haben, Tinte verhält sich ja anders als Seife. Seife kann man aufbauschen, also nach oben bauen, sag ich jetzt mal. Das kann man hier halt auch. Sprich, wir können uns einen Charakter schnappen, einfach die ganze Zeit auf den Boden schießen, umso höher wird die Seife. Das können wir auch quasi zu unserem Vorteil nutzen oder auch zu unserem Nachteil. Wir können also quasi so eine Mini-Festung bauen aus Seife, aus der wir schlecht rauskommen, der Gegner aber auch schlecht reinkommt.
Ja. Also eine Art Schutzschild bauen.
Ja, so. Das kann alles Vor- und Nachteile haben.
Okay. Und das ist dann, wie ich hier lese, auch 4 gegen 4. Also ich denke mal, da wird es sicherlich nur diese Geschichte geben und verschiedene Modi dann, ne, oder?
Genau, also es war jetzt 4 gegen 4 bei diesem Smash the Star. Ich weiß es halt nicht genau, was es für Modi noch geben wird. Das wurde jetzt bei dem Termin nicht gesagt. Genauso die Anzahl wurde es auch nicht genannt.
Also richtig fertig wirkt es ja auch wahrscheinlich noch nicht.
Nee, es ist halt noch jung. Genau, es ist noch jung, es ist noch frisch. Da wird bestimmt noch einiges kommen in Zukunft.
Also nicht mehr dieses Jahr wahrscheinlich, sondern eher 2024 angesetzt.
Denke ich mal auch.
Gut. Alles klar, dann haben wir alles Wichtige geklärt. Ich bedanke mich bei dir und wir gehen zurück zu den nächsten Spielen.
Okay.
Und jetzt kümmern wir uns um Banishers. Banishers Ghost of New Eden ist das neue Spiel von Don't Not Entertainment. Und ehrlich gesagt, ich glaube, keiner von uns hatte das auf dem Schirm, oder?
Nee.
Hatte das jemand? Nee.
So gar nicht.
Hätte überhaupt nicht gesagt.
Richtig. Hanna, wir waren ja im Kino, durften uns das Gameplay ansehen. Wie fandest du es?
Erstaunlich cool. Also dafür, dass wir wirklich alle noch nichts davon gehört hatten. Gefühlt völlig unterm Radar, das Spiel. Soll aber schon im November erscheinen. Also ich weiß nicht, was da mit dem Spiel los ist. Eigentlich hat uns mehr so dieses Cover angesprochen.
Ja.
Und dann haben wir uns halt eben ins Kino gesetzt, so völlig unvoreingenommen. Und es hatte so eine Mischung aus Witcher-Feeling wegen den Monstern, weil das so ein bisschen so naturmäßig war. Und ja.
Es sah cool.
Also es sah einfach wie ein cooles Rollenspiel aus. So Action-Rollenspiel.
Action-Rollenspiel, ja. Genau. Wo man jetzt auch nicht so hundertprozentig weiß, wie das Ganze funktioniert, aber das Gameplay sah irgendwie faszinierend aus.
Ja. Und es geht irgendwie auch so um so Geisterdimensionen, sprich, man ist irgendwie ein Banisher, sprich, man verbannt irgendwie so böse Geister oder Dämonen, um dann irgendwie den Mensch entweder zu retten oder zu opfern. Man kann dann wohl auch noch Entscheidungen treffen.
Ja,
Dialog, sowas wie eben opfern oder retten, sowas halt. Und das Gameplay sah auch in den Kämpfen relativ gut actiongeladen aus. Auch so ein bisschen Erkundung war mit dabei. Und halt eben auch Storytelling sah auch ganz, ganz gut aus, ja.
Ja, genau. Ihr merkt schon, wir sind jetzt so ein bisschen bei Focus Home Interactive. Und gleichzeitig haben wir da auch noch gesehen Warhammer 40k Space Marine 2. Und ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr dran geglaubt, dass Space Marine noch irgendwie Nachfolger bekommt, weil das ist ja schon ein uralter Spiel, ne?
Ich glaube, ja. Das war, glaube ich, noch 360-Zeiten.
Ja, genau.
Ich habe es mal irgendwann angespielt, früher.
Faber Interactive führt es weiter. Natürlich ist es jetzt grafisch eine ganz andere Messlatte und man sieht diese Horden von Schwärmen, ich weiß gar nicht mehr, welche Aliens das sind. Auf jeden Fall sehen
Tyranniden
die krass aus.
Tyranniden oder so, glaube ich.
Richtig.
Ja, Tyranniden waren das.
Und die greifen dann an und man ist wirklich von dieser Weitsicht sehr fasziniert. Ne? Also das sah schon cool aus. Natürlich
generell,
voll in der Action.
Ich wollte gerade sagen, generell die Inszenierung, ne, voll auf Action und Blut und Schnetzeln. Ja. Weil du hast ja als Space Marine sowohl halt Fernkampfwaffen, aber du bist halt auch ein mega krasser Nahkampf-Dude mit seinem Kettenschwert. Und das sah schon lustig aus, wie er sich da so durch diese Tyrannidenhorden geschnetzelt hat.
Ja.
Und teilweise das Blut einfach nur so spritzte.
Bevor wir da jetzt weggehen, wir sollten noch mal kurz bei Warhammer bleiben, weil das war ja nicht das einzige Spiel, was wir uns angesehen haben. Also irgendwie war sowieso irgendwie Warhammer-Messe, fand ich.
Stimmt, ja.
Aber wir haben noch ein Rundenstrategiespiel gesehen. Wie hieß das denn jetzt?
Wir haben uns noch Rogue Trader kurz angeguckt. Rogue Trader, das hat mich tatsächlich eher wegen dem Gameplay so angesprochen, weil es eben rundenbasierte Kämpfe hat. ich muss sagen, also es war auch sehr viel mit Dialogen, die ich aber in der kurzen Zeit alle weggeklickt habe, weil ich einfach das Gameplay sehen wollte, wie sich's spielt.
Genau.
Und ist halt im 40k-Universum auch. So richtig viel zur Story kann ich deswegen jetzt auch tatsächlich gerade nicht sagen.
Es wirkte irgendwie wie Space Marine auf Runden basiert. So ein bisschen.
Ja.
Aber es war auch sehr, sehr viel Text und man hat gemerkt, sie hatten auf jeden Fall zu dem Status noch nicht keine Sprachausgabe drin. So.
Ja, wobei ich glaube, das wird bei der Art von Spiel auch nicht alles vertont, denke ich.
Richtig. Und ich fand manche Bewegungen noch so ein bisschen abgehackt. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig.
Also das Spiel dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis das rauskommt. Tatsächlich.
Genau,
es waren nur so ein paar. Für Fans des Genres ist das wahrscheinlich sogar ein Begriff, denke ich. Und wenn man eben rundenbasierte Kämpfe und Warhammer mag, kann man das ja mal auf dem Schirm halten.
Jo, dann darf der Dennis auch mal wieder was sagen. Und wir gehen zu Singt. Und ehrlich gesagt, konnte ich mir da auch nichts drunter vorstellen. Du auch nicht am Anfang, ne?
Ich auch nicht am Anfang und ich dachte mir am Anfang auch so, also wo wir uns den Trailer mal angeguckt hatten, erinnert mich schon so ein bisschen an Division. Im Kern, also es ist ein Free-to-Play Third-Person Co-op-Shooter.
Soll jetzt rauskommen, ne? 8. September,
genau, sehe ich. Genau, das kommt am 8. September raus. Erstmal für den
extrem, aber Konsole ist auch noch geplant. Und dass wir da Crossplay kriegen und wie gesagt, wir spielen da, ja, so Söldner, würde ich mal sagen. Also es gibt verschiedene Klassen von Katjan, die kann man freischalten. Wie gesagt, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Und du kannst sowohl solo als auch mit einem Dreier-Squad oder im Multiplayer mit in einem Dreier-Squad gegen 15 andere Leute oder so spielen oder maximal 15 Leuten auf der Map. Und okay. Im Grunde genommen klapperst du eine Quest nach der anderen ab, wo es dann in verschiedene Gebiete geht und du halt solche Aliens oder sowas töten musst. Du hast volle Kontrolle über, also du kannst jeden Charakter spielen jederzeit. Du kannst jeden Charakter jede Waffe geben jederzeit, wie du möchtest, aber halt vor der Mission, das kannst du nicht innerhalb der Mission machen, das musst du halt schon vorher festlegen. Du hast Modifikatoren für mehr, weiß nicht, Crit Damage, keine Ahnung, mehr Verteidigung und hast nicht gesehen. Und du hast die Möglichkeit, am Anfang einer Mission, da gibt's solche speziellen Monster. Und wenn du die tötest, dann kannst du sie quasi absorbieren, dann dienen sie als dein Diener. So, also diese Pokémon-Komponente, da geht's immer. Es geht aber nur, dass du halt nur ein Monster hast, wenn ich verstanden habe. Und auch dieses Monster darfst du dir am Anfang aussuchen oder musst du halt freischalten, ob du einen Tank haben möchtest, ob du einen DPS haben möchtest, einen Heiler oder wie auch immer. Also es ist halt wirklich klassenbasiert aufgebaut, die Charaktere. Vom reinen Gameplay fand ich das ganz cool. Wer Remnant kennt oder halt Division kennt, so ungefähr funktioniert das. Also sieht aus, wer es schon mal gesehen hat. Ja, und du gehst dann durch mehrere Areale, Multiplayer oder halt Solo und kämpfst dich durch. Und da ist aber Free-to-Play, hat es natürlich auch Mikrotransaktionen, das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen. Du hast Battle Pass, wie man es kennt. Und was mich aber so ein bisschen stutzig gemacht hat, soweit ich verstanden habe, sollst du auch neue Waffen darüber kriegen. Und das finde ich beim Free-to-Play-Titel, wo halt Waffenmodifikationen alles so gibt, so ein bisschen.
Richtig.
Naja, wenn du Geld ausgeben musst, um halt besseres Gear zu haben. So. Die haben aber auch ganz klar gesagt gehabt, jede Waffe, die du aus dem Battle Pass kriegst oder sonst wo so kaufen kannst, kann man sich auch so erspielen. Das haben sie ganz klar gesagt. Mhm. Aber es ist halt trotzdem so eine Sache von Vorteil. So, wenn du Support kaufst, so sehe ich das. Und was der Entwickler auch dazu noch gesagt hat, das Spiel läuft sogar auf dem Steam Deck.
Ja, sehr schön.
Das fand ich eigentlich ganz cool. Also an sich, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte das in zwei Schwierigkeitsgraden gespielt, normal und hart. Hat man auch gemerkt. Diese Free-to-Play oder generell diese Mikrotransaktionskomponente ist aber so ein bisschen das, wo man noch mal genauer schauen muss, wenn das Spiel mal draußen ist.
Aber hey, es ist Free-to-Play, deswegen kann jeder mal reinschauen.
Genau.
Und wenn das dann nicht ist, dann kann man es auch wieder beiseite legen. Ganz einfach, ne?
Genau.
Gut, dann lass uns mal, wie kommen wir jetzt zu Galactic Care? Das ist jetzt aber ganz schön schwierig, diese Überleitung. Vielleicht müssen wir diese Leute, die da gerade umgefallen sind, instinkt, doch ein bisschen wieder retten. Und da kommt Galactic Care ins Spiel. Was macht da, Hanna?
Galactic Care, ja. Galactic Care hatte ich vorher tatsächlich mir schon mal angeguckt, weil es eben vom Optischen sehr an Two Point Hospital erinnert. Muss man ja so erwähnen. Es ist nämlich ein Krankenhaus, aber eben im Space.
Ja.
Deswegen Galactic Care. Also sich kümmern in der Galaxie und so. Ja, lustiges Wortspiel. Und tatsächlich ist das Spiel an sich auch sehr witzig. Man muss tatsächlich sagen, also die Parallelen zu Two Point Hospital sind schon da.
Definitiv.
Das, was ja auch von dem Humor lebt, auch wenn du irgendwie so reinzoomst und die Aliens, die haben da alle witzige Krankheiten, wo du auch zugucken kannst, wie die irgendwie zum Beispiel mit Lasern beschossen werden, um geheilt zu werden oder so. ist natürlich auch noch ein bisschen anders. Also du hast zum einen gibt's wohl einen so eine Art Story-Modus und da hast du so eine Art, ich sag mal, Heldencharaktere. Als Beispiel jetzt zum Beispiel ein Rockstar, der irgendwie Sänger, nicht Sänger werden will, sondern der Arzt werden will, die du dann auch so ein bisschen mitverfolgst und die dann auch so spezielle Fähigkeiten haben, wenn du sie irgendwo in einem Raum einsetzt, dass sie zum Beispiel dann irgendwie, weiß nicht, die Moral der anderen erhöhen oder machen, dass sie schneller arbeiten, sowas halt. Es gibt aber natürlich auch noch dann so einen freien Modus. Und was eben auch noch anders ist, die Patienten sind hier eben halt, wie gesagt, keine Menschen, sondern Aliens. Und da hat auch nochmal jede Rasse, die findest du auch wohl erst so nach und nach. Und jede Rasse hat nochmal so ihre Eigenheiten. Mhm. Und du baust wohl dann, glaube ich, auch so eine, je mehr du von denen heilst, so eine Verbindung zu diesen Rassen dann noch auf. Kannst doch ganz viel freischalten, irgendwelche Modifikatoren. Genau, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich halt eine Krankenhaus-Simulation mit sehr viel Humor.
Richtig. Und wo die Entwickler bei der Präsentation uns nochmal gesagt haben, ey, wir sind doch irgendwie, ja, nee, wir haben noch sehr viele Bugs drin in dem fertigen Spiel gerade. Das hat man teilweise auch gesehen. Da waren die Gegenstände auf einmal woanders, wo sie eigentlich sein sollten. Deswegen hat man wahrscheinlich auch gesagt, wir veröffentlichen erst in 2024.
Ja. Was ja auch vollkommen okay ist.
Es war irgendwie geplant für 2023, aber das muss man jetzt doch noch mal ein bisschen polischen. Ja. Und deswegen dauert es noch ein bisschen. Kommt auch auf die Konsolen.
Genau.
Mhm. Definitiv. Und
es sieht aber echt cool aus. Also ich freue mich drauf, muss ich sagen.
Ja. Mhm. Also für alle, die so ein bisschen wieder Krankenhaus machen möchten, ein bisschen in die witzige Bahn lenken, dann kann man Galactica sicherlich im Auge behalten. Ja, im Auge behalten kann man auch so ein ganz kleines Spiel in der Indie-Arena, was wir angespielt haben. Oder besser gesagt, die Hanna natürlich, weil es geht um Bücher, ne?
Ja, das Spiel heißt Tiny Bookshop. Ja. Und der Name ist Programm. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Buchladen.
Den man wahrscheinlich quasi aufbauen kann.
So ein Bauwagen ist das quasi. Mhm. Wir sind deswegen sehr flexibel damit und können den an verschiedene Orte platzieren. Und vorher müssen wir dann immer sagen, bevor wir jetzt an einen Ort gehen, welche Bücher, Genres wir mitnehmen wollen. Und ja, zum Beispiel Fantasy, Horror, historisches, Kinderbücher. Dann können wir unsere Regale einräumen. Und dann gehen wir erstmal los. Und dann stehen wir an einer Location. Und dann kommen so quasi die Kunden reinspaziert. Und teilweise unterhalten sie sich dann mit uns und teilen uns mit, was sie so für Bedürfnisse haben, welche Genres sie gerne mögen. Man kriegt manchmal auch noch so kleine, ich sag mal, Booster von denen, dass irgendein Genre jetzt gerade besonders gut verkauft wird. Man findet auch noch Dekoration für seinen kleinen Buchladen. Und das Ganze ist dann immer in so ein Tagesabläufen eingeteilt, dass man jetzt quasi einen Tag hat, dann verkauft man, dann nimmt man das Geld ein und dann danach baut man quasi seinen kleinen Buchladen weiter aus oder kauft neue Bücher ein und so. So ein bisschen Management auch. Aber es ist tatsächlich ein cozy Game, sprich es ist total niedlich gezeichnet, mit so schöner Musik und einfach so ein Herzensspiel. Das hat mir echt gut gefallen als Büchernerd.
Das ist richtig. Und vom Stil so ein bisschen fand ich Unpacked, so ein bisschen. Also andere Grafik, vielleicht so ja malerisch, würde ich schon fast sagen. Mhm,
ja, das auf jeden Fall, ja. Aber niedlich.
Das war ein niedliches Spiel. Wann das rauskommt, wissen wir allerdings auch noch nicht so richtig. Auf Steam sieht man auch noch nichts Neues.
Ja.
Kommt es bald irgendwie.
Ja, es sah auf jeden Fall schon recht gut aus.
Von dem kleinsten Spiel wollen wir zum größten Spiel jetzt kommen. Und zwar Starfield. Wir reden über Bethesdas neuestes Projekt. Wir konnten uns die neue Präsentation ansehen, die den Anfang des Spiels uns zeigt, wie wir quasi in dieses Weltall entlassen werden, kann man so sagen, Hanna, ne?
Ja, genau.
Ja, und dabei fällt ja auf, dass wir eigentlich einen ganz kleinen Job haben und eigentlich so ein normaler Arbeiter in der Mine sind, ne?
Genau. Wir sind Minenarbeiter und finden dann was.
Was Spezielles. Und mit diesen speziellen Artefakt, nennen wir es einfach mal, werden wir dann zu dieser Gilde geschickt und da beginnt unser Abenteuer. Genau. Das ist das, was wir sehen konnten. Und by the way, konnten wir natürlich unseren Charakter-Editor sehen, wie wir den
ganzen Charakter gestalten. Genau, also dieses Minen-Ding ist halt vorher, ne? Also sprich, da sind noch alle gleich und das Charakterdesign kommt dann quasi erst, nachdem wir diese Sache da gefunden
Tutorial
haben.
Tutorial halt, ne? Genau.
Genau. Ja.
Ja, also ich sag mal, ein typischer Bethesda-Anfang. Ja.
Ja.
Wo man auch erst später quasi seinen Charakter erstellt, das kennen wir alles auch schon.
Ja.
Richtig. Und ja, was hat das für dich für einen Eindruck gemacht? Bist du jetzt richtig fixiert auf das Spiel?
Tatsächlich, dadurch, dass es eben so Bethesda-mäßig war, der Anfang, habe ich schon irgendwie Bock während des Videos bekommen, selber endlich loszulegen und meinen Charakter zu erstellen und alles einzusammeln und so weiter. Und auch als sie dann gezeigt haben, wie er eben auf dieser ersten großen, im ersten großen, ich sag mal, Hauptstadtplaneten da eben landet und da durchläuft und es einfach so lebendig ist und du alles irgendwie angucken kannst und so. Ja, es ist ja nicht mehr lange, ne? Es kommt ja bald.
Es kommt bald. Dennis!
Ja!
Ich kann mich entsinnen, dass du gesagt hattest, ne, Starfield, das ist ja nichts für mich, ne? Also ist eher so nicht dein Thema, ne?
Wo ist der Ausgang?
Lang, langes her. Vergangenheits-Dennis.
Ja, Vergangenheits-Dennis.
Er hat uns was gebeichtet, was er gemacht hat.
Die Sache ist, was ich ja damals eher sagte, dafür ist für mich deswegen kein Thema, weil ja eigentlich in 2 Tagen, 3 Tagen Baldur's Gate rauskommen sollte.
Ja.
Und da gab es auch noch nicht dieses PC-Version kommt 30 Tage vorher. zu dem Zeitpunkt und
bist du denn durch in Baldur's Gate? Sagen wir mal so.
Ich sag mal so, ich muss noch ganze 3 Quests machen und dann bin ich beim Boss. So. Ich habe gestern sehr viel erledigt. Ich habe kaum mehr Quests. Also, Vampirfürster.
Ja, Vampirfürster. Oh, ja. Okay, hast du es auch erlebt. Danke.
nein, also ich werde mir jetzt Starfield angucken. So, weil ich muss auch dazu sagen, ich bin großer, oder was heißt großer Fan? Ich bin Fan von No Man's Sky.
Ja.
Ich mag Fallout 4.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon eine Kombination.
Und das hat mich schon überrascht, wo du gesagt hast, so am Anfang, lass mal Starfield sein, wie es ist. Ja, ist nicht so für mich.
Ja, wie gesagt, das ist halt eher Baldur's Gate geschuldet gewesen zu einem Zeitpunkt, tatsächlich.
So, jetzt könnte man sagen, Dennis, ja, du hast ja gut, du kannst es ja jederzeit anspielen, weil du hast ja den Game Pass.
Ja, das ist richtig, aber ich habe ja nicht immer den Game Pass. Ich habe ja diesen Game Pass, ab wenn es dafür kommt, in den 2. Monat. Also? Also
in Folge. Hast du dann noch was ausgegeben quasi?
Ja, ich habe mir vielleicht den Early Access geholt. In der Premium Edition mit dem Soundtrack und dem Artbook, den man sich auch holen kann, wenn man nur den Game Pass hat. Da hat man die Option Upgrade auf die Premium Edition. So wie man es da auch hat, wenn man das Spiel normal kauft und man nicht den Game Pass hat. Und das soll wohl auch funktionieren, soweit ich gelesen habe. Und es hat, also dadurch, dass ich es ja kaufen konnte, scheint es auch zu funktionieren.
Gut.
Warum solltest du sonst eine Option da geboten kriegen, wenn du die Standard-Edition nicht hast? So.
Ja, das ist richtig. Also du freust dich genauso gut auf Starfield.
Ja, denk dran, ich warte immer noch von dir auf den Sternzerstörer.
Ja.
Ja, alle.
Also ich habe noch mal gehört, dass man erst mit dem Skill erheblich erstmal üben muss, ja, damit man auch größere Schiffe überhaupt fliegen kann. Also es, glaube ich, wird schwierig. Direkt am Anfang wird kein Sternzerstörer drin sein. Kann man schon mal sagen. Gut. Ja, dann bleiben wir doch mal im Space. Wenn wir gerade bei Starfield waren, gehen wir jetzt zu Jump Light Odyssey. Hanna, das haben wir uns beide angesehen, so quasi. Du bist ja intensiver. Genau.
Ja.
Und Jump Light Odyssey, ich bin da schon ein Fan von dem Spiel, muss ich ganz klar sagen. Aber berichte uns mal.
Ja, tatsächlich. Es ist wieder Space-Thema. Es ist auch tatsächlich schon im Early Access, sprich, wer sich das schon angucken möchte, kann das schon tun.
Mit seit einer
Woche. Bitte?
Sogar Rabatt irgendwie drin. Habe ich gelesen.
Ja, ich glaube, das ist schon vorbei, die Woche. Ach. Also es war in der ersten Woche, ja.
Schweinerei.
Genau. Ja, auf jeden Fall ist es im Prinzip eine Space-Simulation. Und zwar müssen wir eben unser Raumschiff und unsere Crew managen. Das Ganze ist auch wieder mit sehr viel Humor verpackt, in einem sehr schönen Comic-Stil. Und zwar haben wir so eine Prinzessin quasi als Anführerin erstmal am Anfang im Early Access, sollen dann noch andere Anführer später kommen. Und die ist quasi so, ja, der Captain. Und sie gibt eben, also wir steuern quasi sie und geben eben Anweisungen unseren Leuten. Das Ganze ist dann so, dass wir zum einen natürlich auch Räume bauen können. Wir können sagen, worauf sich unsere Mannschaft gerade fokussieren soll. Weiß nicht, ob sie jetzt gerade eher um Nahrungsbeschaffung oder um Forschung oder irgendwie diesen Hyperantrieb irgendwie auszubauen. Weil das Ziel ist es nämlich, im Space quasi immer weiter vorwärts zu kommen. Wir haben da so eine Übersichtskarte, wo wir von links nach rechts quasi uns von Planet zu Planet bewegen müssen. Und das funktioniert auch mit einem, ja, so eine Art Timer. Und zwar, wenn wir zu langsam sind, dann werden wir von Feinden angegriffen. Das sieht man dann auch auf dieser Übersichtskarte, kommt da von links ein roter Balken an. Und wenn wir eingeholt werden, dann müssen wir uns eben auch noch verteidigen. Da auch noch ein bisschen von der Crew welche runterschicken. Sie haben einen großen Fokus auch darauf gelegt, dass man wirklich jeden von der Crew quasi individuell anschauen kann und die auch untereinander so Beziehungen haben. Und da steht dann zum Beispiel, er ist verliebt in sie, sie sieht ihn aber dann nur als Freund. Sowas.
Ja, ist gut gezeigt, ja.
So dass man so ein bisschen Verbindung zu seiner Mannschaft aufbaut. Genau, man kann, wie gesagt, ja, Räume bauen. Ja, Simulation halt. Mit so einem leichten, wie nannten sie das, Seifenoper im Weltall.
Genau, man hat ja auch noch die Möglichkeit, die einzelnen Leute zur Mission zu schicken, mit kleinen
Shuttles. Genau, Missionen, ja.
Die um sie eben dann erledigen.
Eben Leute zu retten. Und ja, wenn wir Leute retten, dann steigt eben unsere Hoffnungslevel. Und dieser Hoffnungslevel sollte auch möglichst weit oben sein, weil sonst werden die Leute demoralisiert und traurig und schlürfen dann auch so durch die Gegend und haben zunächst mehr Bock, arbeiten nicht mehr so effektiv.
So eine Mischung aus Galactica und Captain Future irgendwie, so von der Optik.
Ja, ne, so ein bisschen schon, ja, tatsächlich.
Und man lustiger hat Vergleich.
Ne? Ja, Hem ist das Hausschwein, den kann man auch steuern.
Ja.
Er kann auch zu Leuten hingehen und die werden dann glücklich.
Genau.
Ja.
Ja, bereits schon in Early Access da und wird weiter ausgebaut. Muss man natürlich gucken, wie das Ganze weiter vonstatten geht.
Genau.
Gut, dann kommen wir wieder zu etwas Rundenbasiertes. Und das ist ein Strategiespiel und das nennt sich Solium Infernum.
Solium Infernum ist tatsächlich relativ speziell gewesen. An sich wirkt es erstmal so wie eine Art Civ-Spiel. Also auch so rundenbasierte Globalstrategie mit den Hexagonfeldern. Ist aber dann doch ein bisschen was anderes. Hauptziel ist im Prinzip, der neue Herrscher der Hölle zu werden.
Ja.
Weil, der Alte ist irgendwie verschwunden und jetzt prügeln sich quasi die neuen Erzfeinde darum, wer jetzt hier der Anführer wird. Das Ganze kann man bis zu 6 Spielern spielen, auch im Multiplayer. Und das Spezielle ist eben, dass es ein asynchrones Gameplay beinhaltet und dass die einzelnen Züge, die man macht, wirklich sehr viel Gewicht haben, weil man irgendwie in jeder Runde nur 2 Aktionen machen kann. Und jeder der Mitspieler sagt quasi seine 2 Aktionen an und erst nachdem alle das angegeben haben, wird ausgeführt.
Mhm.
In so einem Rundkreis. Sprich, das, was du irgendwie gemacht hast, kann von dem, was deine Mitspieler machen, nochmal komplett irgendwie beeinflusst werden.
Okay.
zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, auf Karten irgendwie zu bieten, einen Preis zu bieten, muss man immer so ein bisschen gamblen, ah, setze ich ein bisschen mehr, weil es kann ja sein, dass ein anderer Spieler mehr bietet. Oder will ich weniger ausgeben und hoffe, dass niemand mitbietet? Sowas halt. Und durch dieses asynchrone Gameplay kann man eben dann auch, ja, man muss halt nicht permanent online sein, sondern man sieht dann in seiner Übersicht, in welchem Spiel man jetzt gerade am Zug ist, kann dann eben so einen Zug ausführen und dann kriegt der andere dann auch eben auch eine Benachrichtigung und man kann dann eben theoretisch mit, ja, mit Leuten auch aus der ganzen Welt spielen, die jetzt vielleicht in verschiedenen Zeitzonen sind und sowas, dass man nicht immer gleichzeitig irgendwie gerade dran sein muss. Ja, immer gespannt. Und man kann auch nicht nur als auf kämpferische Art gewinnen, sondern es gibt verschiedene Wege zu gewinnen. Ja, und man muss wohl immer so ein bisschen taktieren, dass man jetzt nicht zu offensiv irgendwie quasi am Gewinnen ist, weil dann ja alle anderen Mitspieler auf einen draufgehen, sondern dass man so ein bisschen unterm Radar mitschwingt, aber alles irgendwie gegeneinander ausspielt. Ja, mal gespannt.
Okay, dann darf die Hanna jetzt mal Luft holen. Und ich werde euch Bulwark kurz vorstellen. Bulwark Falconeer Chronicles ist sozusagen ein Städtebauspiel, das in einem ja, großen Ursee, einer Ozeanwelt erschaffen wird. Und das Ganze kommt von Thomas Zeller, der auch schon den BAFTA nominiert war für den Entwickler. Und man sehr viele Entscheidungen dort treffen kann. Also es ist ein bisschen futuristisches Städtebauspiel im Ozean. Also ein bisschen Waterworld-mäßig habe ich mich gefühlt. Das größte Problem bei der ganzen Geschichte, wo ich das gespielt habe, ich habe das Ganze mit Controller gespielt. Und ich finde gerade so Städteaufbauspiele mit Siedlungen mit Controller schwierig, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe mich da echt teilweise schwer getan. Vielleicht lag es auch noch in einer früheren Version, aber grundsätzlich dieses Aneinanderbauen. Also man hat seine Hauptbasis gehabt und immer wieder konnte ich die Basis erweitern. Also sprich, man hatte dann irgendwann so eine Art Stadtgebilde und das konnte man überall hinbauen. Ob es jetzt auf Berge war oder ins Wasser reingeht. Und dann natürlich seine Fabriken gebaut mit einer Art Drohne, die man so steuern konnte. Und man verteidigt sich sozusagen auf ja gegen Piratenschiffe. Also man muss sich vorstellen, da gibt es so eine Piratenschlacht, allerdings nicht im Fokus. Also es ist schon ein bisschen ruhiger, ein bisschen soll es doch mehr auf den Fokus Städtebau und Ressourcenplanung gehen. Aber es kommt durchaus vor, dass man feindliche Piraten gegenübersteht und dass man auch feindliche Stellungen erobern muss. Dieses mit den Piraten haben wir nicht gespielt. Also man hat vielmehr jetzt gerade den Fokus bei unserer Präsentation gelegt, dass man seine Stadt richtig fett ausbaut. Das sah cool aus. Wie gesagt, steuerungstechnisch, da muss ich nochmal schauen.
Aber es kommt auch so für den PC, ne?
Das kommt für den PC. Er sagte, Konsolen ist geplant, aber er konnte mir noch nicht sagen, für welche.
Dann kann man es ja auch mit Maus und Tastatur spielen.
Definitiv. Deswegen fand ich es auch ein bisschen merkwürdig, warum man es nicht dann gleichzeitig gezeigt hat. Ja. Weil da, glaube ich, ist es doch wesentlich einfacher zu gestalten in dieser 3D-Welt. Und ja gut, es kommt bald verfügbar, steht jetzt noch, ist von Wired Productions und mal abwarten. Soll in diesem Setting von Falconeer spielen, ich weiß nicht, das hat sicherlich der eine oder andere vorher gespielt, ich jetzt persönlich nicht, The Falconeer. Also wer da ein bisschen Verbindung mit sieht, also das ist im selben Universum quasi. Mhm. Gut.
Interesting.
Ja, dann gehen wir weiter im Text und zwar kommen wir jetzt ja schon fast zu einem Geheimtipp vielleicht. Nightingale in der Präsentation, Hanna und ich.
Ja.
Wir haben Nightingale, ein Open-World-Survival-Crafting-Spiel. So.
Aha, ja, eins von vielen, ne?
So, aber dieses hat man eine Ego-Perspektive. Und es ist sozusagen ein PvE-Fokus. Also sprich, man hat entweder alleine oder kooperativ die Möglichkeit. Es ist wahrscheinlich eher ein kooperatives Spiel, wo man bauen muss, craften kämpfen, erforschen. Und das Ganze mit Portalen.
Ja, und man hat. Es hat halt diesen viktorianischen Stil, ne?
Steampunk.
Also mit so Steampunk-mäßig und du fliegst, kannst zum Beispiel schweben mit so einem Mary Poppins-Schirm.
Ja, richtig.
Sowas halt, ne? Also es hat einen relativ eigenen Stil. Und eben durch diese Portale kannst du ja wohl irgendwie dann verschiedene Maps beeinflussen, wie die sind. Mhm. Und dann eben ja dir das so ein bisschen selber zusammenstellen. Und Dann aber auch wieder zurück in deine Heimatwelt, um wo du eben deine gebauten Sachen hast. Sozusagen, ne?
Man hat dann immer sehr, sehr gigantisch große Bosse. Die sind mir so hängen geblieben irgendwie.
Stimmt,
und die kann man dann zusammen angreifen und währenddessen kann das Gebaute, was man gemacht hat, alles kaputt gehen.
Stimmt, ja.
Was wir auch wieder gesehen haben live.
Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, für Fans dieses Genres scheinbar ein sehr heiß erwarteter Titel. So hatte ich den Eindruck, auch in der Präsentation.
Ja, es waren wieder welche dabei, richtige Fangirls, ja.
Ja, genau. Nee, es sah aber auch tatsächlich ziemlich cool aus. Also ich spiele jetzt tatsächlich im Moment nicht so viel solche Spiele, weil ich irgendwie nicht so die Zeit dafür habe. Immer wieder von vorne anfangen mit Holzhacken und so. Mhm. Aber ich fand es an sich cool, ja.
Es muss man aber sagen, es kommt im Early Access und das jetzt auch mit dem neuen Trailer am 22. Februar 2024. Hat die neue Grafik-Engine von Unreal dabei und sah verdammt geil aus. Also grafisch sah das schon richtig beeindruckend aus, gerade was das Wasser anging oder so. Das
sah optisch wirklich schön, ja, muss man sagen. Ja.
Und mit diesen Kartendecks hat man sozusagen diese Welt generiert, ne?
Ja, diese Portale halt, ne? So wie eine Art Paralleldimension sind das dann wohl.
Genau.
Wo du dann reingehen kannst, aber auch wieder zurück. Irgendwie so.
Ja. Warten wir mal ab, was dann 2024 schon spielbar ist und wie das Ganze dann weiter vonstatten kann. So, jetzt hatten wir einen Termin. Da müssen wir jetzt mal ehrlicherweise sagen, keiner hatte so richtig Bock darauf am Anfang, wo wir gesagt haben,
ich erinnere mich.
Wafen, was ist denn Wafen? Ach nee, das ist doch bestimmt nur so ein Handyspiel oder hier und da.
Free-to-play auch noch
Free-to-play von Ankama Games. Ah, ich erinnere mich, da war Dofus irgendwie.
Ja.
Ah, das war jetzt auch nicht das Beste. Was ist das denn? Komm. Lass uns da mal hingehen.
Und wer hat das Spiel jetzt nach der Messe sich installiert zu Hause?
Ich war's. Ja, ich muss zugeben, mich hat's gecatcht und ich glaube dich auch, ne, so ein bisschen.
Ja, schon, aber dich glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Tatsächlich
ein bisschen mehr. Es sieht so einfach aus, sag ich mal. Es hat aber schon durchaus einen Reiz, weil man hat taktische Rundenkämpfe und das alles in einem, ich sag mal, recht übersichtlichen Rahmen. Aber die Regeln, die dahinter stehen und seine Begleiter sozusagen wieder später einzusetzen durch verschiedene Punkte, die man gesammelt hat oder Angriffe, Zauber, die man genommen hat, fand ich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Das hat alles sehr, sehr viel Bock gemacht und am Anfang dachte ich noch so, so recht leicht eigentlich, aber es wird rapide schwerer und ich find's echt herausfordernd. Die Geschichte gefällt mir, die Musik ist wunderschön, die Charaktere knuffig.
Ja.
Und das Free-to-Play. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich jetzt unbedingt sagen müsste, oh, da muss ich Geld reinstecken.
Mhm. Genau, sie wollen wohl wirklich... Cosmetics, genau, wollen sie halt durch diese Premium-Währung dann eben verkaufen. Klar, ist halt bei einem Free-to-Play-Spiel, ne?
Richtig.
Ist das ja irgendwie logisch.
Aber tatsächlich hat das Bock gemacht.
Ja, das war echt cool, ja.
Ist zwar jetzt, ich sag mal, wenn man es jetzt bezahlen müsste, würde ich sagen, weiß ich nicht, aber da es jetzt wirklich free for all ist und dass man es auf Steam jetzt sozusagen seit dem 19. Juni in der Early Access Version spielen kann und es stetig auch erweitert wird und uns auch gezeigt worden ist, wie sieht das aus, wenn wir jetzt mal groß sind und ein paar Stunden entsprechend reingehauen haben.
Ja.
Und das sah da schon echt gut aus. Ne?
Tatsächlich, ja. Ich mag auch die Optik und das Niedliche so. Diese ganzen kleinen Companion-Tiere und so. Ja, doch. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Spiel, wahrscheinlich für Mobile. Also es kommt ja auch für Mobile noch.
Mhm.
Weil du eben nur so deine Figürchen über dieses Schachbrett dann ziehen kannst. Deswegen funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut.
Wahrscheinlich noch Switch, gehe ich mal von aus. Ne? Also das war ja auch noch
vielleicht.
So. Ja, das könnte ich mir auch gut für das Steam Deck vorstellen, möchte ich nochmal sagen.
Ja. So. Aber ich habe es noch nicht installiert.
Du hast es noch nicht
installiert. Keine Zeit.
Vielleicht freust du dich umso mehr auf Undead Inc., Hannah.
Undead Inc. habe ich mich vorher schon drauf gefreut. Da haben wir irgendwann mal einen Trailer gesehen, der so ein bisschen neugierig gemacht hat bei irgendeiner Präsentation. Stellte sich jetzt aber auch raus, das ist tatsächlich so ein, ja, auch wieder so ein Simulationsding, wo man irgendwie so eine Firma leitet, die irgendwie so Experimente mit so Pharma-Sachen macht und natürlich auch Leute heilt. Irgendwie aber auch nicht vielleicht. Es spielt so ein bisschen mit so bekannten Klischees von Reihen mit Zombies, Videospielreihen, die man kennt, wo große Konzerne auch dominieren und Impfungen und Heilmittel entwickeln. Genau, ist aber eben so in so einer 2D-Optik, sprich man guckt so von vorne so auf seine Gebäude, muss dann halt so Räume bauen und auch Ärzte oder Forscher anstellen. Es gibt dann auch noch einen Untergrund, in den man gehen kann und man muss immer so ein bisschen gucken, dass man nicht zu auffällig irgendwie so, ich sag mal, illegale Sachen macht, weil es doch so ein suspicious Level gibt. Also die Leute können irgendwie, was heißt suspicious nochmal auf Deutsch? Skeptisch werden. So.
Genau,
und da muss man wohl so ein bisschen aufpassen. Man kann auch ganz viel Genforschung machen und alles. Und ja, es sah irgendwie lustig aus.
Ja, besonders das Besondere an dem Spiel ist irgendwie, dass es so die Optik hat von This War of Mine.
Ja, daran genau, hat mich dieses das 2D, enorm ja.
Von der Seite so Sim-Tower-mäßig, dass man wirklich dieses Aufbauspiel nicht in der normalen Easy View sieht, sondern eher vom Seitenquerschnitt. Das war schon irgendwie faszinierend, fand ich auch. Ja. Ne? Oder dieses Fallout-Spiel, ne, was man auch von der Seite auf dem Handy spielt.
Ja, Shelter, ja, genau.
Shelter, genau.
Ja, sah lustig aus.
Sah ganz interessant aus, auf jeden Fall. Aber da weiß man auch noch nicht so richtig, wann das kommt von Team 17.
Ja,
deswegen lass uns direkt weitergehen zum nächsten kleinen Spiel, Synergy. Was ist denn das, Anna?
Das habe ich tatsächlich nur ganz kurz in der Indie-Halle angespielt. Das ist auch wieder so ein Städteaufbauspiel in der Postapokalypse. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es einen sehr schönen Artstyle hat, finde ich. Also alles so handgezeichnet, so ein bisschen Pastelltöne, aber das Ganze auch irgendwie in der Wüste, so Dune-mäßig. Und es ist halt ein klassischer Städteaufbau, Wirtschaftssimulation. Ne, man muss irgendwie Rohstoffe abbauen. Man braucht Wasser. Ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, weil man eben am Anfang angefangen hat und nicht so weit gekommen ist jetzt wirklich. Aber es hat auf jeden Fall vom Arzt, da hat es mich angezogen und es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Wow. Gut. Kann man sich mal angucken.
Und zum Abschluss gibt's noch Threadless, dieses RPG, was sehr indie-mäßig aussieht. Und man tatsächlich mit Musikstücke macht oder beziehungsweise mit Musikinstrumente bewaffnet ist, wie eine E-Gitarre, ein Bass. Und entsprechend man Quicktime-Events hat, aber auch Rundenkämpfe, wo man
genau, sozusagen Rundenkämpfe mit Deckbuilding halt, ne? Diese Riffs, genau, die Riffs sind quasi deine, ich sag mal, Karten. Angriffe und du findest auch im Laufe des Spiels neue Riffs, neue Angriffe. Es ist eine coole Mischung so aus Deckbilder, Adventure-Rollenspiel-rundenbasiertes
und Rockspiel. Ja.
Und eben Musik, genau. Und diese Quicktime-Musik-Events, wo du auch gemerkt hast, dass du gar nicht so viel Rhythmus im Blut hast.
Hör mir auf. Aber ich fand das sehr sympathisch, dass dann eine Dame rechts von mir das ebenfalls nicht hingekriegt hat.
Ja, so, stimmt. Man. Ja. Ja, es war auf jeden Fall ganz niedlich, hat so eine Pixel-Optik.
Aber wir sind doch alle sehr musikalisch, haben wir doch nur bei Wednesday gesehen.
Ja.
Ja. Darüber reden wir nicht mehr.
Ich muss leiden, so.
Oh, was will ich alles hoffe, tun?
Das wurde nicht aufgezeichnet. So, wir reden nicht mehr über die Gamescom, die war jetzt quasi. Ja, aber das war sozusagen das, was wir uns angesehen haben. Ihr merkt schon, sehr viele kleine Teile, die wir jetzt nochmal Termine hatten, beziehungsweise uns nochmal ein bisschen näher angesehen haben, weil auch ein Payday 3, wie gesagt, hatten wir schon mal eine Vorschau zu gemacht oder so, müssen wir uns jetzt nicht nochmal ansehen. Ja, grundsätzlich, welches Spiel fandet ihr persönlich am besten jetzt? Von dem, was ihr angetestet habt, von dem, was ihr gesehen habt vielleicht. Ich glaube, das wird jetzt einstimmig wahrscheinlich werden, aber ich versuch's trotzdem. Hanna?
Nein, ich sage jetzt nicht Starfield.
Ah.
Ich sag jetzt einfach mal Galactica und Tiny Bookshop.
Oh.
Ja.
Schön.
Indie Games for the win.
Okay, Dennis, wie schaut's bei dir aus?
Ich glaube, jetzt einfach Naruto.
Du haust jetzt einfach Naruto rein. So, einer muss es ja sagen. Starfield natürlich und Jump Light Odyssey wären so meine Favorites gewesen.
Ja. Und Banishers wollte ich noch.
Und Banishers.
Ja.
Und dann noch das und das.
Nein, das war's. Okay.
Gut. Ich glaube, dann haben wir's. Es war jetzt, glaube ich, lang genug für euch da draußen, für alle, die noch dran geblieben seid. Das sind die richtigen Game Feature Fans.
Respekt.
Respekt von uns. Und ja, das war's jetzt von unserem Gamescom 2023 Blick. Nochmal die Info, wann die Gamescom ist 2024. Die wird am 21. bis zum 25. August gehen. Am 20. August wird die Opening Night Live wieder stattfinden. Gut, haben wir's geschafft.
Haben wir's.
Wir sind alle heiser.
Punkt.
Ich bedanke mich bei euch und viel Spaß noch auf Game Feature und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Oh. Ciao.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.